wunderschönen guten Morgen an diesem 23. Dezember. Frohe Weihnachten. Der heutige Predigttext wird von Alex vorgelesen und ich bedanke mich sehr bei ihm im Voraus für seine Unterstützung. Ich bitte ihn, nach vorne zu kommen und er wird hier von vorne den Predigttext für heute vorlesen. Matthäus 2, die Verse 1 bis 11.
Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und sie schickten nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Es wurde in dem ersten Teil des heutigen Gottesdienstes richtig erwähnt, es geht am Weihnachten nicht um die Geschenke, sondern um die Person. Seitdem wir aber zwei Jungs zu Hause haben, in den letzten paar Jahren merken wir, dass die Person schon wichtig ist, aber die Geschenke sind auch nicht unwichtig. Und heute werde ich mit euch doch über die Geschenke sprechen, nämlich aber wie sie im Zusammenhang zu der Person stehen. Von daher werden wir versuchen, wirklich dem Text gerecht zu werden. Nur im Voraus, heute geht es tatsächlich um Geschenke. Vielen Dank, Alex, für den Text, den du vorgelesen hast. Die Geschichte ist bekannt, die wird alle Jahre mindestens einmal zu Weihnachten vorgelesen. Und als ich diese Geschichte für mich nochmal mir angeschaut habe, durchgelesen habe, ist mir bewusst geworden, dass in dieser Story eigentlich keine feste Anzahl der Weisen aus dem Morgenland erwähnt ist. Und das ist etwas, was mich nachdenklich gestimmt hat, weil in meiner Kindheit und auch später als Student, als erwachsener Mensch, ich bin immer davon ausgegangen, dass es drei Weisen aus dem Morgenland Jesus Christus besucht haben. Aber die Anzahl der Weisen aus dem Morgenland ist hier in dem Text nicht erwähnt, auch woanders nicht. Interessant ist, dass diese Weisen Jesus Christus drei Geschenke mitgebracht haben. Und ich vermute, über die drei Geschenke sind die Leser dieser Geschichte später im Laufe der Kirchengeschichte auf die Idee gekommen, dass es drei gewesen waren. Wissen wir aber nicht. Wir können von daher über die drei Geschenke sprechen, aber nicht unbedingt über die drei Weisen. Wissen wir nicht. Es kann sein, dass sie zu viert waren oder zu fünft oder wahrscheinlich waren es nur zwei. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, kurz unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, welche Geschenke diese Männer Jesus Christus mitgebracht haben und welche Bedeutung haben diese drei Geschenke für die Person Jesu Christi als Erlöser. Das ist die Idee meiner kurzen Ansprache heute Morgen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir beginnen mit dem Gold. Ich habe vor lange, lange Zeit eine Geschichte gelesen, ob sie wahr ist oder nicht, kann man nicht hundertprozentig nachprüfen. Zu seinem 50. Geburtstag hat Josef Vissarionowitsch Stalin, ein großer Diktator, ein Geschenk bekommen von seinen Satrapen, anders kann man sie nicht bezeichnen. Sie haben ihm ein großes Stück Gold aus Ostsibirien als Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Und die Leute, die angeblich da gewesen sind bei dieser Party und es überlebt haben, ja, weil bei Stalin war es ein bisschen unsicher, ob man es überlebt oder nicht, wenn man in seinem engen Kreis war, erzählen, dass Josef Stalin dieses große Stück, 6,5 Kilo, so richtig schweres Stück Gold, mal in Empfang genommen hat, angeschaut und dann hat ihn abgelegt, irgendwo ins Archiv und sagte, das interessiert mich nicht. Für ihn war die Macht wichtiger als das Gold. Vor 2000 Jahren war für die Könige, die damals gelebt und regiert haben, beides wichtig. Das Gold war wichtig, aber die Macht war auch ganz, ganz wichtig. Wir lesen in 1. Könige Kapitel 10, Vers 10. 1. Könige Kapitel 10, Vers 10. Die Geschichte von Salomo und die Königin von Saba. Saba ist ein Land, was vermutlich das heutige Südarabien, Jemen entspricht. Und diese Frau, die war so begeistert von der Weisheit Salomos, sie ist zu ihm nach Jerusalem gekommen und dann hatte sie im Gepäck eine Menge schwierige Fragen, die sie ihm stellen wollte. Sie hatte viele, viele Geschenke und es steht im Vers 10, und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine und so weiter und so fort. Der Bericht in 1. Könige, Kapitel 10, Vers 10, beginnt mit dem größten Geschenk, was die Königin von Saba, Salomo, gemacht hat, nämlich eine große Menge Gold. Gold konnte man nicht irgendjemandem schenken. Heute schenkt man sich eine goldene Kette zum runden Geburtstag oder einen goldenen Verlobungsring oder was auch immer. Heute ist irgendwie Gold profaner geworden. Wahrscheinlich ist er auch nicht so edel, wie es früher war, aber auf jeden Fall ein Goldgeschenk heute zu bekommen, ist zwar teuer, aber es ist nicht nur für die Präsidenten und für die Könige dieser Welt reserviert. Heute können sich viele Leute eine goldene Kette leisten. In den damaligen Zeiten ist es aber anders gewesen. Nur die Könige, nur die Fürsten, nur bestimmte Leute, die einen gewissen Rang hatten, durften so ein Geschenk in Empfang nehmen. Es ist erstaunlich, wenn wir diese Geschichte lesen, uns über die Weisheit der Weisen aus dem Morgenland zu unterhalten. Diese Männer, die stammten aus einem komplett anderen kulturellen Kreis. Sie kamen aus Mesopotamien, sie sind Heiden gewesen. Und das Erste, was sie über Jesus Christus, über dieses Baby, was in dem fernen Land Israel, Judäa, geboren wurde, war zu verstehen, zu begreifen, dass dieses Kind ein König ist. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Mesopotamien, das Land, wo sie herkamen, war wirtschaftlich gesehen und kulturell gesehen auf einem komplett anderen Niveau. Auf einem komplett anderen Niveau als Judäa. Judäa konnte punkten mit einem großen Tempel, was Herodes gebaut hatte. Aber im Grunde genommen wirtschaftlich, militärisch und vor allem kulturell. war Mesopotamien, Harvard, Cambridge, Oxford. Judäa konnte nicht in diese Liga spielen. Und allein, dass diese Männer auf die Idee gekommen sind, nach Israel zu kommen, und das Erste, was sie im Gepäck mitgenommen haben als Geschenk für dieses Kind, ist ein hervorragendes Bekenntnis ihres Glaubens. Sie haben Jesus Christus als einen König angesehen. Jerusalem und Bethlehem liegen ungefähr 8 Kilometer auseinander. Man kann innerhalb von 3-4 Stunden zu Fuß von Jerusalem nach Bethlehem gehen. König Herodes, okay, der hatte kein Interesse daran, aber die Weisen in Jerusalem, die Schriftgelehrten und die Pharisäer konnten allein aus Neugier mal kurz nach Bethlehem gehen, um zu gucken, was dort passiert. Keiner ist aber auf die Idee gekommen, es zu tun. Schließlich, der Stern über Bethlehem ist nicht nur etwas, was nur die Weisen aus dem Morgenland gesehen haben. Es ist nicht so, dass dieser Stern nur von diesen Männern wahrgenommen wurde und alle anderen waren blind davor. Überhaupt nicht. Der Stern war für alle da. Er wurde aber von einigen wenigen wahrgenommen und von vielen anderen leider ausgeblendet. Warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Weil Jesus Christus heute immer noch mein König ist, unser König ist. Wir leben in einer Demokratie hier in Deutschland und der letzte Kaiser ist sehr gnadenlos in die Geschichte gegangen. Die Engländer und noch ein paar andere Nationen in Europa sind diejenigen, die die Fahne der Monarchie noch sehr stark hochheben. Und das ist immer lustig, wenn ich mir diesen Prunk in London anschaue, weil das sieht so für mich aus als eine theatralische Vorführung aus einer anderen Epoche. Aber die Engländer stehen drauf und das ist ihr gutes Recht. Das ist okay. Nur, wir können mit dieser Idee der Monarchie heute wenig was anfangen, zumindest hier in Europa, weil die letzten 80 Jahre unter einem anderen Vorzeichen stattgefunden haben. Im geistlichen Sinne spielt aber der Gedanke, dass Gott, dass Jesus Christus mein König ist, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Schließlich ist das etwas, was auch in Bezug auf die Wiederkunft Christi, auf die Zeit, wo jedes Knie wird sich niederbeugen vor dem großen König des Universums, eine wichtige Rolle spielt. Unser Glaube als Siebenten Tags Adventisten basiert auf die Idee der Herrschaft Christi, die eines Tages wiederhergestellt wird. Sichtbar für alle, für den ganzen Universum. Wir mögen nicht als Europäer, als postmodernen Menschen abhängig sein von irgendjemand oder von irgendwas. Wir bestehen sehr stark auf unsere Rechte und auf unsere Unabhängigkeit. Und das ist verständlich. Das hat auch historische Gründe, warum das so ist. Die Idee, dass Jesus Christus mein König ist, erinnert mich daran, dass ich nicht alles unter Kontrolle halten kann. Ich kann nicht alles im Griff haben in meinem Leben. Es gibt Situationen in meinem Leben, die mir entgleiten können. Und da, wo ich Unsicherheit verspüre, da erinnere ich mich zwangsläufig daran, dass Jesus Christus der König ist. Auf dem Weg zu euch in die Gemeinde heute Morgen habe ich mit einem alten Freund gesprochen und der hat mir erzählt, dass einen gemeinsamen Bekannten, der ist Zahnarzt hier in Deutschland aus Bulgarien, neulich mal einen Schlaganfall bekommen hat, mit 52. Nicht ungewöhnlich, leider. Und ich kenne die Familie gut, er und seine Frau, beide Zahnärzte, gut verdienende Leute. Mit einer gewissen materiellen Polsterung. Und seine Frau hat immer erzählt, ich bin eine Atheistin, schließlich stammt sie aus einer kommunistischen Familie. Und dieser gemeinsame Freund meinte, In dem Moment, wo ihr Mann den Schlaganfall bekommen hat, sie hat angefangen zu beten auf eine Art und Weise, wie keiner von uns für wahr haben konnte. Und er sagte, wenn die Krankheiten durch die Haustür reingehen, geht der Atheismus durch die Fenster raus. So wortwörtlich, er hat es mir auf Bulgarisch übersetzt. Wenn die Krankheiten durch die Haustür reingehen, geht der Atheismus durch die Fenster raus. Es ist schön, sich an die Tatsache zu erinnern, dass Jesus Christus unser König ist, nicht nur wenn Krankheiten durch die Haustür reingehen, sondern jeden Tag. Und das ist das Erste, was die Weisen aus dem Morgenland erkannt haben. Das Zweite, was sie ihm geschenkt haben, ist Weihrauch. Und ich habe mal den Standard-Bibellexikon von Brockhaus genommen. Brockhaus ist schon ein Begriff für die meisten. Und dann wollte ich mich mal informieren, wo überall in der Bibel das Wort Weihrauch vorkommt. Es sind mehrere Texte. Eins von diesen Texten befindet sich im 2. Mose Kapitel 30, die Verse 34 bis 36. Ich möchte mal kurz vorlesen. 2. Mose 30, die Verse 34 bis 36. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weinrauch von einem so viel wie vom anderen und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst der Salbenbereiters, gesalzen rein zum heiligen Gebrauch. Und du sollst es zu Pulver stoßen und sollst etwas davon vor die Lade mit dem Gesetz in die Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein Hochheiliges sein. Es ist nicht mein Ziel, alle Texte, wo Weihrauch in den 5 Büchern Mose vorkommt, vorzulesen. Aber ich war überrascht, dass die Autoren von Brockhaus am Ende ihren relativ langen Beitrags zum Thema Weihrauch mit einem spannenden Satz diesen Beitrag abgeschlossen haben. Der Weihrauch, ja, die zitieren genau die Geschichte, die wir heute Morgen als Predigtext vor uns haben. Der Weihrauch wurde auch von den Weisen aus dem Morgenland dem Jesus geschenkt als Hinweis auf sein Priesteramt. Und da musste ich schlucken, weil in der Regel die Seventh-day-Adventisten diejenigen sind, die Jesus Christus und seine hoherpriesterliche Rolle in ihrer Theologie fest verankert haben. Viele andere Kirchen tun das nicht. Für uns ist wichtig, dass Jesus Christus im himmlischen Heiligtum für uns ja, jeden Tag sich einsetzt. Unter welcher Form auch immer. Da möchte ich nicht, so wie andere Theologen, zu stark ins Detail kommen. Aber die Idee des hohepriesterlichen Amtes ist etwas, was uns als Seventh-day-Adventisten sehr wichtig ist. Und ich dachte, wir haben einen Beitrag zu leisten, indem wir das den anderen erzählen. Brockhaus hatte ich das schon drin gehabt. Ja. Und das ist auch etwas, was mich auch nachdenklich gestimmt hat. Aus der heutigen Sicht können wir viel über Jesus Christus als Priester, als hoher Priester nachdenken und sagen. Aber diese Männer, ich versuche mich mal in ihre Schuhe, in ihre Sichtweise hineinzuversetzen. Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass Jesus nicht nur ein König ist, sondern auch ein Priester? Man kann sagen, ja, in Mesopotamien, in den umliegenden Ländern, war der König oft auch ein Priester gewesen. Beide Institutionen, die königliche und die priesterliche, wurden ineinander vereint. Ja, aber in Israel war es jahrelang anders gewesen. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Saul, der erste König, opfern wollte? Und er hat eine fette Rüge von Gott bekommen durch Samuel. In Israel sind beide Institutionen getrennt voneinander gewesen. Die königliche Institution gehörte für sie, ihren politischen, militärischen Anspruch, und die priesterliche Institution stand auch getrennt für sich. Jesus Christus, sagen wir heute, nach 2000 Jahren Christengeschichte, ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament die Priester, die Hohepriester getan haben. Es ist sehr leicht für uns heute zu reden. Ich möchte in die Köpfe von diesen Männern da irgendwie reingehen und mich fragen, woher haben sie es erkannt, wenn sie es erkannt haben? Welche Bedeutung hat für diese Männer die priesterliche Rolle von diesem kleinen Baby gespielt? Es gibt da unterschiedliche Thesen. Ich möchte euch nicht belasten mit dem, was ich gelesen habe. Aber eine der Thesen lautet, dass diese Männer aus einem Land kommen, wo Babylonien, wo auch die Schriften von dem Propheten Daniel nicht unbekannt waren. Nicht unbekannt. Übrigens, wenn die Juden heute eine strittige Diskussion haben, sie haben den Jerusalemer Talmud und den babylonischen Talmud. Und wenn wirklich die Situation 50-50 ausgeht, der babylonische Talmud hat eine größere Gewichtung als der Jerusalemer Talmud. Warum? Weil die Juden ihre geistliche Identität erst in Babylonien, in der Gefangenschaft, für sich herausgefunden haben. Und eine Menge Juden sind in Babylonien geblieben. Nach Esra und nach Nehemia. Wissen wir nicht. Das ist nur eine These. Das ist, was ich gelesen habe. Kann ich nicht belegen. Wo auch immer diese Männer diese Erkenntnis bekommen haben, es war auf jeden Fall etwas, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Zeitgenossen, die damals in Jerusalem gelebt haben, nicht mal ansatzweise erkannt haben. Was bedeutet die Tatsache, dass Jesus Christus mein Priester ist? Wenn die königliche Institution so altbacken ist, ist die priesterliche noch altbackener, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal einen Priester gesehen habt. Ich bin hin und wieder in Bulgarien und da, in meiner Heimat und da in der orthodoxen Kirche, gibt es immer wieder Priester, mit denen man sich auch unterhalten kann. Aber das sind ganz gewöhnliche Männer. Ja, die tragen Jeans und T-Shirt mit Sylvester Stallone als Rambo 3 oben und obendrauf ist die Kutte. Und wenn sie das ausziehen, dann würdet ihr sie auf der Straße nicht als Priester unbedingt erkennen. Ja, so ziehen sie sich an. Wenn wir den biblischen Text genauer studieren, kommen wir auf einen Text in Hebräer Kapitel 2, Vers 17. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17. Daher musste er, es ist Jesus gemeint, musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Und Vers 18, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Die priesterliche Qualifikation Jesu Christi liegt nicht daran, dass jemand ihn gesalbt hat, wie es im Alten Testament üblich war, sondern die priesterliche Qualifikation von Jesus hängt damit zusammen, dass er gelitten hat auf eine Art und Weise, wie keiner sich vorstellen kann. Warum? Damit er mit uns mitleiden kann. Und hier kommen wir zu dem letzten Geschenk, zu der Myrrhe, was an dieser Stelle anknüpft an dem zweiten Geschenk Weihrauch. Myrrhe kommt an zwei Stellen im Neuen Testament, in Mark 15, 23 und in Johannes Kapitel 19, Vers 39. Und ich möchte beide Texten vorlesen. Mark, Kapitel 15, Vers 23. Mark 15, Vers 23. Und sie, sind die römischen Soldaten gemeint, gaben ihm, das ist Jesus, gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Das ist die eine Stelle. Und da möchte ich die zweite schnell vorlesen, bevor wir einige Worte darüber verlieren. Johannes 19, 39. Es ist die Geschichte von Jesu Grablegung. Es kommt ein Mann namens Nikodemus, den wir gut kennen aus dem Johannesevangelium. Und es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Und da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentüchern mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegten. Zweimal kommt die Myrrhe vor im Neuen Testament und beide Male im Kontext der Kreuzigung und dem Tod Jesu Christi. Einmal als Jesus am Kreuz hing und zum zweiten Mal als seine Grablegung vorbereitet wurde. Das, was die Jünger Jesu Christi nach 3,5 Jahren zusammen mit ihm nicht richtig begreifen konnten, haben die Weisen aus dem Morgenland irgendwie in eine Eingebung Gottes, anders kann ich es mir nicht vorstellen, verstanden. Nämlich, dass dieses Kind nicht nur ein König ist, nicht nur ein Priester, sondern dass dieses Kind auch eine wichtige Rolle als Erlöser, als der Messias, der Gesalbte haben wird. Jesus Christus als Erlöser. Und wenn wir diese drei Geschenke nebeneinander stellen, natürlich ist ein bisschen Interpretationsarbeit von mir heute Morgen geleistet worden, aber wenn wir diese drei Geschenke nebeneinander als Text stellen und versuchen, die Verknüpfungen einfach in Bezug auf die Person Jesu Christi zu sehen, begreifen wir etwas ganz Spannendes. Manchmal Leute, die von weit, weit weg kommen, haben eine Vorstellung von Jesus Christus und von seiner Person, die die Leute, die ganz nah an ihm geboren und aufgewachsen sind, die ihn auch gewartet haben, nicht hatten. Und heute ist es nicht viel anders. Deswegen glaube ich, dass die Geschichte, dass die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte gegen die Exklusivität von religiösen Identitäten ist. Hört sich ein bisschen hochtrabend an, ich werde es versuchen zu erklären. Die Weihnachtsgeschichte zeigt uns eindeutig, dass es keiner von uns einen exklusiven Anspruch auf Jesus Christus hat. Dass Jesus Christus nicht nur ein Geschenk für die Juden damals war, sondern ein Geschenk für die ganze Welt. Und heute glaube ich, das ist meine persönliche Überzeugung, ist Jesus Christus nicht nur ein Geschenk für die Christen, sondern für die ganze Welt. Und manchmal haben Menschen aus einem anderen kulturellen Kreis, auch aus einer komplett anderen religiösen Zugehörigkeit, eine Art, mit diesem Jesus umzugehen, die uns als Christen nach 2000 Jahren Weihnachtsgeschichte abhanden gekommen ist. Ich möchte euch zum Schluss eine muslimische Geschichte erzählen, weil in diesem Land eine Menge Moslems leben und ich merke, immer wieder begegnen mir in den letzten paar Jahren Menschen mit muslimischem Hintergrund. Ein junger Mann, Die Geschichte stammt aus einem Freund von mir, der jahrelang als Missionar in der Türkei gearbeitet hat. Ein junger Mann begibt sich einmal im Jahr nach Mekka, um zu beten. Und irgendwie mit dem Transport gab es Schwierigkeiten. Und eines Abends, bevor er da weiterfahren konnte mit dem Taxi, hat er festgestellt, dass keine Taxis da sind. Plötzlich ist ein Bus an ihm vorbeigefahren und der Busfahrer hat ihn eingeladen, in den Bus einzusteigen. Und er saß neben dem Busfahrer und zusammen sind sie weitergefahren nach Mekka. Während der Fahrt haben sie sich unterhalten. Und dieser Busfahrer hat dem jungen Mann erzählt von Gott, wie er Gott versteht, wie Gott ist. Die haben ein tolles Gespräch als Moslem zu Moslem. Und am Ende, als der Reisende sich von dem Busfahrer verabschiedet hat, hat ihm der Busfahrer gesagt, wenn du mehr von Gott erfahren möchtest, geh nach Mekka, aber wenn du in deiner Stadt bist, wenn du zurückkommst, besuch mal die und die Person. Er kann dir mehr über Gott erzählen. Tatsächlich, er war in Mekka, hat da die Runden gedreht, wie alle Moslems es tun, und dann ist er zurück in seiner Stadt gefahren. Er hat die Adresse aufgesucht. Und es war die Adresse von einem christlichen Pastor. Er ist reingegangen, hat sich kennengelernt, sich unterhalten. Und nach 2 Stunden Gespräch, er verabschiedet sich und er sieht, dass über die Haustür des Pastors ein Bild hängt. Und er bleibt wie versteinert vor dem Bild und sagt, ich wusste nicht, dass du ihn auch kennst. Und der Pastor sagt, wen meinst du? Ja, ich meine, das war der Busfahrer. Ja, wahrscheinlich seid ihr gemeinsame Freunde. Sagte, ich weiß nicht, von wem du redest. Für mich ist das kein Busfahrer, das ist ein Bild von Jesus Christus. Sagte, das kann nicht sein. Dieser Mann hat mich mit seinem Bus von A nach Mekka gefahren und er hat mir deine Adresse gegeben. Sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Das war der gemeinsame Bekannte. Das sind Geschichten, die sicherlich in unseren Missionsberichten nicht vorkommen. Wir kriegen sie oft nicht mit. Ich war überrascht, als mein Freund mir die Geschichte persönlich erzählt hat. Und da habe ich verstanden, dass ich als Christ, als Pastor kein Monopol über Jesus Christus habe. Die Weihnachtsgeschichte war nicht nur für die Hirten, sie war nicht nur für die Juden, sie war auch für die Weisen aus dem Morgenland. Männer, die Jesus Christus ohne gesehen zu haben, erkannt haben. Als ihr König, als ihr Priester und als ihr Erlöser. Heute gibt es eine Menge solcher Leute. Die Tatsache, dass wir sie nicht kennen, heißt es nicht, dass sie Jesus Christus nicht erkannt haben. Deswegen dürfen wir Weihnachten anders feiern. Mit dankbaren Kerzen, dass wir über einen Erlöser berichten dürfen, der für die ganze Welt gestorben ist. Frohes Weihnachten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute an das erste Weihnachtsfest erinnern dürfen, an die Zeit, als du auf die Welt gekommen bist, geboren wurdest als Mensch. Ich danke dir, dass es Leute schon damals gab, die dich erkannt haben, als König, als Priester, als Erlöser. Und danke dir, dass wir dich heute auch so anbeten dürfen. Wir legen dir unsere Familien, unseren Kindern, alle Menschen, die wir fest in unseren Herzen geschlossen haben, in die Hand. Und bitten dich, dass du sie beschützt und bewahrst und weiterhin bei denen bist. Ganz speziell, lieber Gott, denken wir an den kleinen Joshua. Enoch hat uns erzählt, wie die Sachlage ist. Und wir fühlen mit, wir fiebern mit, wir denken an dieses kleine Baby, was eine wichtige Operation vor sich hat. Ich bitte dich, großer Gott, dass du die Hände der Ärzte lenkst, dass du bei den Eltern bist und dass du ihnen Kraft und Vertrauen und festen Glauben an dich schenkst, dass dieses Kind von dir genauso geliebt ist wie von ihnen. Vater im Himmel, wir können manchmal nichts tun. Manchmal sind wir nur da und schauen zu, beten und hoffen und wissen, dass deine Gnade und deine Kraft und deine Heilungsmöglichkeiten viel größer sind als das, was wir als Menschen anbieten können. Ich bitte dich, lieber Jesus, dass du in unseren Herzen von Neuem geboren bist. Dass du nicht nur eine Gestalt bist, die für die Geschichte, für die Kindergeschichten oder für die biblische Geschichte, für die Theologie wichtig bist, sondern dass du eine praktische und wichtige Rolle für uns und in unserem Leben jeden Tag hast. Und wir möchten dich anerkennen als derjenige, der den Sinn in unserem Leben gibt und als derjenige, der mit seinem Opfer am Kreuz uns das ermöglicht, worauf wir alle hoffen, auf die Gemeinschaft mit dir eines Tages, wo du wiederkommen wirst. In deinem Namen. Amen.